Das Haus gehört zur Siedlung Paddenpool in Berlin-Reinickendorf. 557 Wohnungen, rund 2 Kilometer nördlich vom Schäfersee. Auf Luftaufnahmen sieht man, wie behutsam zwei Architekten in den 20er und 30er Jahren hier die Ziele des neuen Bauens umsetzten. Mehr Licht, mehr Grün für alle. Vor 9 Jahren ließ die Deutsche Wohnen Fenster und Türen des denkmalgeschützten Ensembles sanieren. Als Geheimtipp bewirbt die Gesellschaft die Siedlung auf ihrer Website, schwärmt vom Expressionismus im Berliner Norden. Sie lobt bunte Hausecken und schokoladenbraune Fassaden. An einem sonnigen Novembertag ist es ruhig um die Mittagszeit am Breitkopfbecken, wie man den Teich im Zentrum der Siedlung nennt. Viel Himmel zwischen flachen, dreigeschossigen Zeilen. Am leeren Spielplatz fotografieren 2 vom Bezirk bestellte Kiezläufer eine heimlich in die Büsche gestellte Schrottcouch. Hochparterre, erstes und zweites Geschoss, ein verschlossener Dachboden. Hier ist Mara Schneiders Aufgang. Im Treppenhaus liegen die Türen links und rechts. 6 Wohnungen gibt es insgesamt. Hinter 3 der Türen starb während der vergangenen 12 Jahre ein Mensch. Und in jedem dieser Fälle vergingen Wochen oder Monate, bis es jemandem auffiel. Gehört das seit je zum Leben und Sterben der Großstadt? Oder ist hier etwas aus der Bahn geraten? Mara Schneider, 28 Jahre alt, schlank und sportlich, Lehrerin, ist nicht überrascht, dass sie jemand anspricht und Fragen über die vergessenen Toten in ihrem Haus stellt. Ihr fällt sogar fast sofort eine Anekdote über einen Samstagabend im Oktober ein, an dem sie selbst kurz die Kontrolle über ihr Leben verlor. Ein kleiner Moment, der zeigt, wie wenig es braucht, um über das Schicksal zu entscheiden, wenn man alleine lebt. Sie kam an diesem Tag spät nach Hause, vom Tanztraining, ihre Leidenschaft. Hundemüde, aber hungrig. Noch um 22 Uhr legte sie sich tiefgefrorene Kartoffelecken in die Pfanne. Nur kurz aufs Bett legen, während die Kartoffeln auftauen und knackig braun werden, dachte sie. Da fielen ihr die Augen zu. Schneider hörte die beiden Feuermelder nicht mehr, die ohrenbetäubend lospiepten, weil die Flamme auf dem Gasherd die Kartoffeln längst schwarz verkohlt hatte. Erst als es durchdringend an der Tür ihrer 33 Quadratmeter großen Wohnung hämmerte, wachte sie auf. Sie schreckte hoch, um sie herum dichter Qualm. Sie wirkt noch immer schockiert, wenn sie davon erzählt. Damals habe sie geheult. Ich hätte allein ersticken können, sagt sie. Davon ist Nils Petersen, ihr Nachbar von oben, überzeugt. Zum Glück habe ich lange am Computer gezockt und es gehört, sagt er. 10 oder 20 Minuten lang hätten die Melder bereits angeschlagen. Erst habe er versucht, Mara Schneider anzurufen, aber weil sie nicht reagierte, sei er runtergegangen und habe gegen ihre Wohnungstür geschlagen und stumm geklingelt. War Petersen der einzige Nachbar, der die Rauchmelder hörte? Warum ist niemand von den anderen im Haus oder Block wegen des nervtötenden Geräusches eingeschritten? Wie sehr fühlen sich zufällig zusammengewürfelte Nachbarn einander verpflichtet? Diese Fragen treiben Mara Schneider bis heute an. Nils Petersen, 32 Jahre alt, arbeitssuchend. Und Mara Schneider, 28, Lehrerin. Das Schicksal hat sie in dasselbe Treppenhaus gewürfelt, doch sie verbindet mehr als nur ein paar Stufen. Beide leben in einer Wohnung, in der zuvor jemand gelegen hat. Ein Mensch, der einsam starb und vergessen wurde, über Wochen oder sogar Monate. Für mich ist es das Todeshaus, sagt Petersen. Mein Vormieter hieß Tod, sagt Schneider und lacht. Was für ein Nachname. Nils Petersen ist ein freundlicher Gamer mit schädelbetonter Skullfrisur, etwas blass im Gesicht. Er zieht seinen Kater Leo mehrfach am Schwanz in die Wohnung zurück, während er an der Türschwelle über sein Haus spricht. Auf einem Großbildschirm im Hintergrund kämpft sich ein Twitch-Streamer in einem Ego-Shooter-Spiel durch eine postapokalyptische Welt, in der Maschinen die Menschheit in den Untergrund verbannt haben. Seit 11 oder 12 Jahren wohnt Nils Petersen im 2. Obergeschoss. Das genaue Einzugsdatum fällt ihm nicht mehr ein. Nur die Umstände blieben haften. Wie Mara Schneider zog auch Petersen direkt aus dem Elternhaus in die Wohnung in Reinickendorf. Nicht aus dem Umland, sondern aus dem märkischen Viertel, wo Mutti die sanierte Wohnung zu teuer wurde. Den Mietvertrag erhielt er, weil er damals noch bei McDonald's jobbte, vermutet er. Auch Nils Petersen erfuhr nichts über seinen Vormieter. Eines Tages vertraute ihm sein Nachbar auf der Etage den Grund an, als sei es ein Geheimnis. Er hat sich totgesoffen, sagte der Nachbar. Und der Vormieter habe offenbar starke psychische Probleme gehabt. Petersen erschien das plausibel. Die ganze Tür war mit kyrillischen Schriftzeichen zugekritzelt. Wie lange seine Leiche damals in der Wohnung lag, ob es Wochen oder Monate waren und wie man sie damals entdeckte, das weiß Nils Petersen nicht. Er scheint den Nachbarn, der nicht anzutreffen ist, nicht näher befragt zu haben. Warum verschwendet er darin keinen Gedanken? Das braucht man nicht, sagt er. Die Toten im Haus seien eben nur flüchtige Bekannte. Nils Petersen kann sich noch daran erinnern, wie der Tote in der Wohnung schräg unter ihm, in die später Mara Schneider zog, gefunden wurde. Der Mann war ein richtiger Einsiedler, man hat ihn fast nie gesehen und auf einmal war er tot. Ganze 3 Monate lang habe das niemand mitbekommen. Aber da war dieser Geruch. Vielleicht von einem toten Wiesel auf dem Dachboden, dachte er. Auf eine Leiche sei er nicht gekommen. Und dass er den Nachbarn schon ewig nicht gesehen hatte, sei ihm auch nicht aufgefallen. Irgendwann habe er dann den Hausmeister wegen des Verdachts auf ein Wiesel alarmiert. Doch der fand nichts auf dem Dach. Schließlich fanden sie den Ursprung des Geruchs. Aus einem gemeinsamen Abluftschacht in der Küche zog Verwesungsgeruch aus der Wohnung des Einsiedlers nach oben. Über die Leiche, die dort in der Wohnung lag, kann Nils Petersen viel erzählen. Über den Menschen, der unter ihm lebte und starb, nichts. Und das, obwohl er eigentlich immer zu Hause ist. Mumien nennen Ermittler Leichen, die alleine gestorben sind und skelettiert auf dem Seziertisch der Rechtsmedizin enden. Es können Wochen, Monate oder Jahre vergehen, bis diese Toten entdeckt werden. Wir sehen solche Fälle fast täglich, sagt der Rechtsmediziner Philipp Möller. Von insgesamt rund 38.000 Menschen, die jedes Jahr in Berlin sterben, wird in etwa 2.400 Fällen die Rechtsmedizin damit beauftragt, die Todesursache zu ermitteln. Bei nur rund 5% der Obduktionen geht es um Mord oder Totschlag, meistens um einen Unfall, einen Suizid oder Drogenmissbrauch. Wie schnell ein Mensch verwese, der in seiner Wohnung verstorben ist, erklärte Möller weiter, hänge von Temperatur, Feuchtigkeit, Luftzirkulation und vorhandenen Insekten ab. Man könne aber davon ausgehen, dass den Zerfall nach einer Woche starke Gerüche begleiten. Als Mara Schneider die Vorgeschichte ihrer Wohnung erfuhr, war sie schockiert. Belastet es sie noch immer? Nein, sagt sie. Ihre Wohnung sei kernsaniert worden. Der dritte Tote im Haus war Yves Seigel. Sein Porträt hing im ganzen Kiez an Hauseingängen und Haltestellen. 7 Nächte lag der fast blinde, 50 Jahre alte Mann tot und unentdeckt im Mai in seiner durchwühlten Wohnung. Ein noch immer ungeklärter Raubmord. Wie er ums Leben gekommen ist, dazu sagt die Polizei nichts. Ermittlungstaktik. An der Tür im Parterre kleben noch die Reste des Polizeisiegels, genau wie bei Nils Petersen 2 Etagen höher. Ich habe mal wieder das Panzertape geholt und meine ganze Tür von innen versiegelt, erzählt Petersen über den Tag, als Seigels Wohnung mit offenen Türen und Fenstern gereinigt wird. Es hat gestunken wie sonst was. Den ganzen Tag ging er nicht aus dem Haus. Ein Haus, in dem gleich 3 Menschen monatelang unentdeckt tot in ihrer Wohnung lagen. Wenn man versuchen will, das zu verstehen, hilft ein Blick auf die Statistik. Rund 1/3 der Berliner lebt allein. Der Anteil an Single-Haushalten beträgt in Reinickendorf gute 51%. Und wer alleine lebt und niemanden hat, läuft Gefahr, unbemerkt zu sterben. Die 6 Wohnungen in dem Haus in der Siedlung Paddenpool sind ihren Bewohnerinnen und Bewohnern zufolge 3x 33 Quadratmeter oder 40 Quadratmeter groß und damit ideal für Singles. Viele Menschen in dieser im bezirklichen Planungsraum Breitkopfbecken als einfach eingestuften Wohnanlage haben es nicht leicht. Hohe Kinder- und Alterarmut, viele Transfergeldempfänger. Fast jeder Zweite hat eine Migrationsgeschichte. Nicht alle fühlen sich in dem Viertel so wohl wie Nils Petersen und Mara Schneider. Andere Nachbarn beobachten frustriert eine anwachsende Drogenszene, die vom nahen Leopoldplatz in Richtung Norden verdrängt wird. Der Junkies wegen habe man Bänke am Teich abgebaut und Bäume radikal zurückgeschnitten, berichten Passanten am Breitkopfbecken. Viele gängige Thesen zur Individualisierung und Vereinsamung in der urbanen Gesellschaft schwingen mit über die Menschen in dem Haus in der Siedlung Paddenpool. Doch sie können nicht alles erklären. Es gibt einen Toten, der offenbar so unsichtbar war, dass niemand etwas über ihn zu wissen scheint. Einen weiteren, der wohl psychisch krank war. Und dann sind da noch Yves Seigel und der Raubmord. Dem sehbehinderten Mann gelang etwas, das viele nicht schaffen. Er ging nicht schweigend durchs Treppenhaus, wich keiner Begegnung aus. Das sagt Nils Petersen über ihn. Er sei bekannt gewesen im Kiez, schrieben die Ermittler. Am Ende öffnete er seine Wohnungstür vielleicht für den Falschen, wurde ausgeraubt und ermordet. Die 7 Nächte, die er dort tot und unentdeckt lag, sind der Polizei zufolge nicht ungewöhnlich. 3 Tote, 3 Schicksale, mitten in der Großstadt. Ein stilles Nebeneinander, zufällig und doch mit Gemeinsamkeiten.